Dann fangen wir an. Ich denke, mehr werden wir nicht mehr. Ich erzähle euch heute was über algorithmischen Handel. Also erstmal erzähle ich eben so allgemein, was sind Börsen, wie kann man so verschiedene Märkte klassifizieren. Dann erzähle ich euch was über verschiedene Ordertypen und dann so ein paar Handelsstrategien. Ja, wie funktioniert so eine Börse? Naja, wir haben hier irgendwie so einen Analysten und der hat hier irgend so eine Idee. Und er denkt, ja, wir sollten jetzt alle so und so handeln und das ist total gut. Und dann geht er halt meistens zu so einem Portfolio-Manager. Ja, und der Portfolio-Manager, der schaut da drüber und rechnet es dann auch nochmal durch und macht das eben praktisch, also hier ist das noch alles sehr abstrakt und bei diesem Portfolio-Manager, da wird das alles viel, viel konkreter. Und der geht dann eben zu den wirklichen Tradern, die das tatsächlich handeln und sagt, hier, schau mal, handel das mal so und so für mich. Also, ja, doch, mach ich mal hier so nach unten. Und das sind praktisch die Leute, die das eigentlich kaufen. Also diese Kaufseite, Buy-Side heißt die meistens. Und dann gibt es noch die Sell-Side, das sind eben die Verkäufer. Das sind Käufer. Und Verkäufer, naja, wer ist denn das? Das sind halt irgendwelche Banken, die haben ihr Zeugs und wollen das irgendwie loswerden oder verleihen oder sowas. Oder man hat eben auch irgendwie Aktiengesellschaften, die wollen eben auch ihre Sachen loswerden, ihre Aktien. Also irgendwie Banken.
Der Verkäufer kann ja nur der sein, der vorher was gekauft hat.
Ja, genau.
Oder produziert und herstellt.
Oder der das irgendwie anbietet.
Also mit den Dreckspapieren, die die Amerikaner gemacht haben, kannst du da auch nicht sagen, die haben das hergestellt.
So, wie mache ich das am besten? Das wird jetzt, glaube ich, ein ganz großes Bild. Also wir haben hier eben irgend so eine Börse. Oder wir haben ein Alternate Trading System. Naja, was ist das? Das ist sowas Ähnliches wie eine Börse. Also es gibt eben irgendwelche Sachen. Das sind so Wertpapiere, die sind nicht ganz standardisiert und die kann man dann nicht an der richtigen Börse handeln. Und dann gibt es eben diese Alternate Trading Systems. Und ja, bei denen kann man die Sachen dann trotzdem irgendwie handeln. Und ja, das sind eben praktisch andere Märkte und es gibt auch noch so außerbörsliche Märkte und da haben sie jetzt inzwischen praktisch Märkte entwickelt, die sich auch für diese außerbörslichen Sachen praktisch spezialisiert haben und die nennt man dann verrückterweise wieder Börsen, obwohl die sich ja von denen eigentlich abgrenzen wollen. Ja, und da gibt es eben ganz viel so Zeug und ja, oder auch so Währungen zum Beispiel, wenn ich jetzt Dollars kaufen will, das kaufe ich ja eigentlich nicht an der Börse, sondern da gehe ich halt meistens direkt zu einer Bank und hole mir das da in kleinen Mengen. Oder auch dieser Interbankenmarkt, dass so Banken miteinander selber größere Mengen handeln. Das ist ja auch was, das läuft eigentlich ja, über so einen anderen separaten Markt. Ja, und hier gibt es jetzt verschiedene Mechanismen, mit denen man darauf zugreifen kann. Also einerseits gibt es hier zum Beispiel den manuellen Handel. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr schon mal im Fernsehen gesehen, da gibt es dann irgendwie so einen Trading Floor und dann sind da eben irgendwelche Leute und die rennen dann so ganz wild rum und machen immer so Handzeichen und handeln da eben ihr Zeug. Ja, und dann gibt es noch hier den algorithmischen Handel. Das ist eben, ich habe einen Computer und hänge den hier direkt an so einen Markt ran und handle da dann direkt und kaufe oder verkaufe dann. Oder ich habe hier noch DMA, also Direct Market Access. Das ist praktisch, wenn ich hier handeln will, dann brauche ich normalerweise irgend so einen Broker. Und der Broker, der gibt mir eben praktisch Zugriff auf diese Börse oder diesen Markt, der dahinter ist. Und dieses DMA ist einfach, dass ich die Infrastruktur von meinem Broker nutzen kann, um auf so eine Börse dazuzugreifen und da eben zu handeln. Ja, und dann gibt es hier noch so verschiedene Handelsarten. Aber das sollte ich jetzt, glaube ich, eher in diese Richtung hier machen. Also wir haben hier diese Leute, die handeln hier. Also das hier sind die praktisch die Zugriffsmechanismen, wie ich jetzt auf so eine Börse da zugreifen kann. Handelsarten, ja, das ist so, was ich da eigentlich mache. Also da gibt es eben zum Beispiel diesen quantitativen Handel. Das ist eben irgendjemand, der hat sich da irgend so ein Machine Learning Gedöns zusammengebaut, macht irgendwas mit Markov-Ketten und hat sich dann so Kurse angeschaut und hat es dann in den letzten 10 Jahren irgendwie getestet und sagt, ja, da kommt irgendwas Gutes raus. Jetzt probiere ich mal in Zukunft auch so zu handeln. Oder es gibt eben noch High-Frequency Trading. Das macht man manchmal noch manuell und oft eben auch algorithmisch. Ja, High-Frequency Trading heißt, man kauft irgendwas, hält es so 2 Minuten, bis es viel gestiegen ist oder viel gefallen und verkauft es dann sofort wieder. Und die Idee ist halt, dass man alles möglichst schnell macht und aus möglichst kurzfristigen Schwankungen Gewinn macht. Oder es gibt noch Ultra-High-Frequency Trading. Da baut man sich dann eben auch so direkt noch so ein Mikrowellenkommunikationsnetzwerk auf, dass man da super schnell mit denen reden kann. Und ja, das macht man eben eigentlich nie über DMA, weil dieser Broker, der erzeugt da halt Latenz und dann ist man schon zu langsam und hat verloren. Ja, und was es hier noch gibt, wäre Statistical Arbitrage.
Ich denke, es ist andersrum.
Was, wie?
Wenn man direkten Marktzugang hat, dann geht es doch schneller, oder?
Ja, wenn man direkt Marktzugang hat. Ja, genau, aber dieses DMA heißt, du nutzt praktisch die Infrastruktur von deinem Broker.
Ja, die Alternative ist doch, du musst den Broker fragen, oder?
Ja, oder mit diesem algorithmischen Handel kannst du halt auch direkt Colocation an der Börse machen, dass du deinen Computer da hinstellst und den dann da direkt verbindest. Und es kostet nur sau teuer, aber du hast halt nicht da die schlechtes, kaputtes Zeug von dem sein Broker. Weil der Broker, der hat halt irgendwie Ethernet oder sowas und eben nicht so super schnelle Mikrowellennetzwerke. Ja, genau. Das funktioniert auch so ähnlich eigentlich. Ja?
Vielleicht dumm gefragt, aber warum heißt es dann DMA, wenn es nicht direkt an der Börse, also direkt im Zug ist?
Ich denke, also die Frage für die Kamera, das war, warum heißt es DMA, wenn es eigentlich kein direkter Zugriff ist, sondern über den Broker? Ich denke, das hat historische Gründe. Ich finde, viele von diesen Begriffen sind auch eigentlich schlecht gewählt. Ich meine, algorithmischer Handel, da denkt man jetzt ja eigentlich auch erstmal nicht, dass das wirklich ein Zugriffsmechanismus wäre, sondern eher, dass das irgendwie so eine Art wäre und das heißt halt, ja, du machst irgendwas mit einem Computer oder sowas. Aber das stimmt eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, warum das DMA heißt. Ja, die vierte Handelsart, das wäre Statistical Arbitrage. Also Arbitrage kennt ihr vielleicht. Das ist so, das nimmt man oft in diesem Ultra-High-Frequency-Trading, dass man irgendwie ein Asset hat, also irgendwie, was weiß ich, Deutsche Bank-Aktien, und man hat die auf 2 verschiedenen Märkten. Und auf dem einen Markt, da ist es ein bisschen billiger als auf dem anderen Markt. Also irgendwie New York und in woanders, Frankfurt. Und dann sagen wir mal, in New York ist billiger und in Frankfurt ist teurer und dann kauft man es einfach in New York und verkauft es wieder in Frankfurt. Und aus dieser Differenz macht man eben den Gewinn. Und Statistical Arbitrage funktioniert so ähnlich, nur dass man eben diese Arbitrage nicht eben deterministisch macht, sondern so im Durchschnitt eigentlich. Also ich erzähle da später noch was drüber. Da gibt es noch dieses Pairs Trading. Das ist ein Spezialfall von Statistical Arbitrage mit nur 2. Ja, und hier gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr. Das war einfach so mal als Beispiel. Ja. Gibt es hier dazu noch Fragen?
Was war genau der quantitative Handel?
Der quantitative Handel heißt einfach, dass du eben möglichst mit möglichst vielen Algorithmen und Technik an die Sache rangehst. Und ja, zum Beispiel mit Machine Learning kannst du quantitativen Handel machen. Oder auch, dass du irgendwie ein Modell von dem Markt hast, irgendwie dieses Black-Scholes-Modell gibt es zum Beispiel, und dann berechnest du einen theoretischen Preis, wie viel das wert sein sollte. Und dann guckst du und siehst, ah, es ist ja viel billiger oder sowas, und dann kaufst du es.
Ja? Die Börse, stelle ich mir das richtig vor, die haben nichts, die sind nur nicht ein Vortrag oder irgendwelche Papier.
transportieren, sondern da kann man hingehen und verkaufen, wie so ein Marktplatz.
Genau, die Börse ist wie ein Marktplatz und die bietet selber eigentlich nichts an und verkauft auch gar nichts. Ja, und jetzt erzähle ich euch noch was als nächstes über die Marktmikrostrukturen. Also es gibt eben mehrere verschiedene Arten, wie man jetzt so Märkte klassifizieren kann. Und eins ist zum Beispiel, ich habe ein Quote-Driven Market und ein Order-Driven Market. Das ist so eine der Hauptklassifizierungsmöglichkeiten. Ja, und Quote-Driven heißt eben, ich habe irgendwie so einen Marktpfleger oder Market-Maker, Marktmacher, wie auch immer man den nennen will. Und der steht praktisch da mit so seinem Pappschild. Und da steht halt drauf, zu welchem Preis er kauft und zu welchem Preis er verkauft. Also, ich habe hier Marktmacher, gebe Kauf und Verkaufspreis an. Und das sieht dann so aus. Ich habe praktisch eine Tabelle. Da habe ich hier die Bid-Size, dann der Preis, dann das Offer, also das Angebot und die Offer-Size. Und hier steht dann irgendwie, ja, ich habe jetzt da 100 davon gerade in meinem Inventar, also Äpfel oder Aktien, was auch immer. Und ich kaufe die zu 50 Euro zum Beispiel und das Offer wäre eben für 52 verkaufe ich dir 200. Also das ist immer jeweils auf eine Einheit davon. Und aus dieser Differenz hier, da macht er praktisch seinen Gewinn. Weil die Leute, die geben ihm das jetzt praktisch billig und er verkauft es dann wieder teurer weiter.
Der Preis ist dann pro Stück?
Der Preis ist pro Stück.
Weil sonst wäre es kein Gewinn.
Genau, ja. Also du kannst jetzt irgendwie einen Apfel, also eine Deutsche Bank-Aktie für 50 Euro kaufen. Nee, für 52 Euro kaufen oder für 50 Euro verkaufen. Und das ist auch praktisch hier diese ganzen Aktionen, was du machen kannst. Das ist halt erstens, du kannst irgendwie kaufen. Zweitens, also du gehst halt zu dem und sagst, zu diesem Preis kaufe ich oder ich verkaufe dem irgendwas. Oder drittens, du kannst ja einen Limit-Order machen. Das ist sowas wie, du gehst da hin und sagst, ja, so 50, das ist ja schon ein bisschen wenig. Was hältst du denn davon? Ich verkaufe dir das für 53. Komm einfach wieder, wenn du dir das überlegt hast und wenn der Preis dann so weit gestiegen ist, dass du es da dafür kaufen willst. Davor will ich dir das nicht geben. Also insbesondere kannst du hier auch noch verhandeln. Ja, und das ist auch einer dieser Hauptunterschiede zwischen dem Quote-Driven Market und dem Order-Driven Market, weil bei dem hier, da kann man nicht verhandeln. Also entweder man nimmt halt den Preis oder nicht. Insbesondere sind diese Preise hier gar keine echten Preise, so im Sinne, dass die irgendwie natürlich wären, sondern die hat sich dieser Market Maker einfach überlegt und hingeschrieben und berechnet, wie er da irgendwie Gewinn draus machen kann. Und bei dem Order-Driven Market, da funktioniert es anders. Und zwar kommen da praktisch irgendwelche Leute, das ist irgendwie so ein, ja, so ein bisschen verteilter Marktplatz und jeder schreibt halt hier irgendwie so selber was in dieses Orderbook rein, was er jetzt gerne hätte. Ja, also diese Preise, die kommen dann eben natürlich von so verschiedenen Leuten und was man hier dann hinschreibt, ist eben der beste Bid und der beste Offer. Also hier unten stehen dann irgendwie noch mehr davon. Ja, und die Interaktion damit, die sieht eben so aus. Ich kann auch wieder kaufen. Dann kaufe ich das hier eben zum günstigsten Preis, weil hier unten eben irgendwie noch mehr dann sind. Oder ich kann auch wieder verkaufen. Dann hier auch wieder zum für mich besten Preis dann, also zum teuersten. Oder ich kann jetzt auch wieder so ein Limit-Order machen, dass ich sage, ja, ich will es aber für so und so viel verkaufen und das kommt dann irgendwo hier unten rein in diese Tabelle eben. Insbesondere gibt es ja eben zwei Arten, also einmal diesen passiven und den aktiven. Ja, ich mache das vielleicht am besten mit einer anderen Farbe hier rein. Ja, wobei, ich mache es am besten neu. Das ist nicht ganz so verwirrend. Zum Beispiel hat er jetzt so ein ähnliches. Ja, was kann ich jetzt machen? Ich kann irgendwie einen passiven Cell Order machen, dass ich sage, ja, hier 54 zum Preis 54 habe ich nochmal 30 Stück, die ich jetzt hier anbiete. Und das ist da teurer und ist hier eben weiter unten. Oder ich sage, ja, zum Preis 54, also zum Preis 51 habe ich diese 30 Stück, dann würde dieses hier oben sich nach hier unten schieben. Also diese 52 und hier 200. Und dieser neue Order wäre dann eben ja hier der beste und wäre dann eben weiter oben und würde damit vielleicht auch irgendwie früher ausgeführt werden, weil wenn jetzt jemand kauft, dann kauft er ja von hier oben nach da unten und kauft ja als erstes die billigeren und dann immer die teureren.
Ja, wenn er jetzt aber 200 Stück haben will, dann...
Ja, genau, das ist jetzt auch eines von diesen Hauptproblemen eigentlich bei dem algorithmischen Handel. Was, wenn ich jetzt 200 Stück haben will? Dann ist hier... sehe ich praktisch, ja, die kosten jetzt 51 und dann entscheide ich mich zu kaufen und dann kaufe ich hier 300 und hier kaufe ich 170 und insgesamt ist dann halt alles viel teurer geworden, weil die hier, die kosten eben 52 statt 51. Ja?
Gibt es bei dem Code-Driven jetzt auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel zwei Market Makers für einen Typ gibt oder ist es immer genau ein Market Maker pro Produkt?
Das ist nicht ein Market Maker pro Produkt, sondern ein Market Maker pro Börse eigentlich.
Ah, okay.
Oder pro Markt dann. Und hier, da sind es eben so viele, die dann da irgendwie was reinmachen können. Wenn man hier insbesondere ein großes Volumen kaufen will, dann frisst sich das da ganz tief rein in dieses Orderbook und wird halt insgesamt ganz teuer. Und die Idee ist eben, dass es vielleicht so Algorithmen gibt, die können das irgendwie besser machen, dass man nicht ganz so viel zahlen muss.
Ja, was habe ich? Halt aufsplitten, wenn ich sage, ich will bloß 10 oder so?
Ja, genau, du kannst auch sagen, du willst nur 10.
Ich kann immer nur einen Teil davon auch kaufen, oder?
Du kannst auch immer einen Teil davon kaufen, genau. Also das ist praktisch das Inventar, dass er sagt, ich habe hier davon 30 Stück und ich habe nicht mehr als 30. Das mit diesen Transaktionsgebühren, das ist je nach Börse ganz anders. Also hier ist das zum Beispiel so, dass dieser Marktmacher, der lebt von dieser Differenz zwischen diesen beiden. Und hier, da lebt jetzt irgendwie niemand so richtig davon, also da kann es schon sein, dass es Kommissionen gibt. Manchmal gibt es auch hier irgendwie Kommissionen oder so Transaktionsgebühren oder so. Und das schaut man am besten nach in der Dokumentation von der Börse, wo man gerade ist. Also es gibt auch so Hybride zwischen den beiden. Und das ist alles total kompliziert. Und was ich hier jetzt sage, ja, es gibt nur diese beiden, das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Aber das ist eben eine Möglichkeit, das zu klassifizieren, dass ich hier so einen Marktmacher habe und hier eben nicht. Beziehungsweise auch, dass ich hier mit dem irgendwie verhandeln kann. Ich kann sagen, ja, das ist mir aber zu teuer. Schau mal, ich kaufe dafür mehr. Gib mir doch einen Mengenrabatt oder sowas. Und hier geht es nicht. Und hier dafür, da sind die Preise relativ stabil, weil nur dieser eine hier diesen Preis macht. Und hier ist eben auch, wenn ich jetzt sage, ja, ich kaufe das jetzt, dann kann es sein, dass ich schon wieder zu langsam bin, weil diese 30, die sind eben total schnell weg und dann sind die vielleicht schon weg, wenn ich jetzt da ankomme. Oder irgendjemand hat was Billigeres wieder hingesetzt oder sowas. Und hier schwanken die Preise viel, viel mehr. Und eine andere Möglichkeit, das zu klassifizieren, das wäre nach Handelsfrequenz. Also da gibt es zum Beispiel einmal stetig. Das heißt eben immer, wenn ein neuer Order in dieses Orderbook reinkommt, dann schaut er, ob irgendwelche Order da drin matchen. Insbesondere reicht zu schauen, ob der, wo neu reinkommt, mit einem Match, der schon davor drin war. Also matchen heißt einfach, wenn der hier das jetzt für 50 anbieten würde, dann passt ja das direkt zu dem und dann kann man das eben auflösen. Es funktioniert alles. Dann gibt es noch stetig mit Call. Naja, so eine Börse, die ist vielleicht nicht den ganzen Tag offen, weil irgendwie, was weiß ich, die ist in Deutschland oder so und dann haben die irgendwann Feierabend, dann gehen alle nach Hause und wollen das nicht laufen lassen. Und dann fahren die das eben nachts alles runter und morgens geht es dann eben wieder alles hoch. Aber nachts, da kommen ja auch irgendwelche Order rein. Na, und was macht man da? Und da ist halt die Idee, dass man irgendwie ganz am Morgen mal diesen Call macht. Das heißt, man schaut sich an, wie viele sind jetzt da nachts alles aufgelaufen und arbeitet die alle einmal gegeneinander ab. Weil wenn man das eben auch so nacheinander machen würde, dann wäre da das Problem, dass die Preise dann erstmal ganz stark schwanken würden. Und so macht man praktisch morgens, schaut man sich die alle einmal an und matcht die gegeneinander und dann macht man eben nochmal weiter. Oder es gibt noch Scheduled Call. Das macht man bei irgendwelchen Märkten, wo es ganz, ganz wenig Liquidität gibt. Insbesondere kann es sein, dass hier irgendwie niemand jetzt da was anbietet oder dass niemand was verkaufen will. Und ja, die Idee daran ist, man wartet einfach immer so eine Viertelstunde, bis da genügend Orders reingekommen sind und dann matcht man die alle Viertelstunde einmal gegeneinander. Ja, und es gibt halt auch Börsen, die machen das. Ja, dann wische ich mal die Tafel. Dazu komme ich gleich.
Also irgendwie muss man ja einen Preis bestimmen und sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was sie anbieten soll oder was sie für die halten will.
Also was an dieser Tabelle genau öffentlich ist, das ist tatsächlich verschieden, je nachdem, bei welchem Markt du genau bist. Oder auch wie das geordnet ist, das ist auch relativ anders überall. So, weil ich so eine Tabelle wahrscheinlich noch öfters brauche, mache ich die einfach hier mal in groß hin und male dann immer mit verschiedenen Farben drin rum. Also diese Typen da drin, die haben natürlich irgend so einen Identifier. Die habe ich jetzt einfach mal mit großen Buchstaben gemacht, irgendwie A und B und C. Und meistens steht da noch so eine Zeit drin. Also der hier, der kam zum Beispiel um 8.25 Uhr. Und dann habe ich hier eben noch die Anzahl und den Preis. Wobei das hier ist jetzt die Buy-Seite. Und hier, mache ich vielleicht hier größer, das ist diese Sell-Seite. Da habe ich hier auch wieder, wie mache ich das jetzt am besten, so gespiegelt, dass die gegeneinander sind. Und der hier, der wird zum Beispiel gern 100 Stück kaufen zum Preis von 100 und hier, da sagen wir jetzt hier 99 und 97 und so weiter. Also hier wird es immer weniger natürlich. Weil die wollen eben immer weniger dafür zahlen, dass die irgend so ein Produkt haben wollen. Das heißt, wenn ich was verkaufen will, dann will ich es hier den natürlich zum teuersten verkaufen, sodass ich es gerade noch losbekomme. Und hier wird es immer mehr. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel zwei habe, die gleichen Preis haben, dann ist natürlich die Frage, ja, was passiert denn jetzt da eigentlich, wie werden die sortiert? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die hier zum Beispiel nach Zeit sortiert. Also ich sage einfach, ja, der ist früher gekommen. Das heißt, der ist auch irgendwie früher da drin. Und das macht man tatsächlich oft so, aber nicht immer. Manchmal werden die auch nach den Identifiern ein bisschen sortiert. Also irgendwie so Premium-Kunden gibt, die haben da praktisch irgendwie Vorrang und kommen dann eben mit ihrem Order da weiter vor.
Nicht nach Anzahl?
Nicht nach Anzahl.
Wenn man mehr hat, weil oder?
Ja, aber ich habe jetzt, also vielleicht gibt es sowas auch, aber ich habe es nicht gefunden, dass es irgendwo nach Anzahl sortiert werden würde. Ja, und wie vorher schon gesagt, wenn ich jetzt irgendwie was kaufen will, dann will ich das ja zum billigsten möglichen Preis kaufen, also hier in dem Fall für die 102. Und wenn ich jetzt eben mehr als 100 kaufen will, dann komme ich halt hier direkt auf die 104 und das ist eben total schlecht. Was davon ist sichtbar, war noch die Frage vorher. Das hängt auch wieder total von dem Markt ab, wo man ist. Also diese Identifier, die sind oft nicht sichtbar oder erst nachdem man sich dafür jetzt entschieden hat, es zu kaufen. Die Zeit, weiß ich nicht, ob die sichtbar ist. Ich denke, da gibt es auch wahrscheinlich beide Möglichkeiten. Es gibt so ganz verrückte Märkte, da ist nicht mal der Preis sichtbar. Also da sind die hier praktisch total weg. Und man macht da einfach und sagt, ja, ich würde jetzt gerne so und so viel kaufen. Und entweder es funktioniert halt und matcht oder es funktioniert nicht. Und das Tolle an diesen Sachen, also das sind diese sogenannten Dark Pools, da kann man dann so einen großen Order einfach reinsetzen. Und wenn hier jetzt irgendwie was passieren würde, da wird jetzt jemand, was weiß ich, 100.000 plötzlich verkaufen, dann wird man denken, ja, der will das loswerden, wahrscheinlich hat er irgendwie jetzt Ahnung davon oder Inside-Informationen, dann verkaufe ich jetzt auch mal lieber mein Zeug. Und auf diesen Dark Pools, da kann man eben so große Order mit großem Volumen reinsetzen und dadurch, dass diese Preise und Anzahl nicht öffentlich ist, ist das halt alles irgendwie, ja, hat auch Vorteile. Also das Problem ist eben, dass diese Order dann vielleicht nicht erfüllt werden. Aber meistens macht man es dann nur mit irgendwelchen Sachen, die auch gleichzeitig an der Börse gehandelt werden. Und dann kann man eben an der Börse schauen, ah, da ist der Preis jetzt etwa so. Dann setze ich das etwa mit dem Preis hier mal auf den Darkpool und schau mal, was passiert. Und dann gibt es eben auch so Algorithmen, wo man sagt, ja, ich habe das jetzt zwar auf diesem Darkpool, da braucht es wahrscheinlich länger. Aber je weiter wir jetzt in der Zeit kommen, desto mehr nehme ich vielleicht von diesem Darkpool weg und mache das wieder in die Börse und verkaufe das da, weil ich will das Zeug ja irgendwie loswerden. Das soll jetzt ja nicht die ganze Zeit diesen Darkpool da rumliegen. Ja, was gibt es denn für Order-Typen? Also diese Order, die haben sich eben auch im Laufe der Zeit entwickelt und da gab es immer mehr so Sachen, wo man dazu machen kann und so ganz wirre Order-Typen. Was ich schon erzählt habe, ist halt der Marktorder. Das heißt eben, ich gehe hier hin und kaufe direkt oder verkaufe direkt. Und das andere ist eben der Limit-Order. Das ist eben, dass ich das irgendwo hier unten da dann einfach eingliedern. Und der Unterschied dazwischen, das ist dieser Marktorder.
Wenn man den Preis nicht kennt, gibt es keinen Unterschied dazwischen.
Wenn man den Preis nicht kennt, gibt es auch einen Unterschied dazwischen, weil der Marktorder heißt, ich will jetzt kaufen zum besten Preis. Oder ich will jetzt verkaufen zum besten Preis. Und dann ist das hier einfach immer das Oberste. Und der Limit-Order, das ist eben, ja, ich will jetzt kaufen zu genau diesem Preis.
Ja, man kann nur kaufen, indem man auf der anderen Seite was einstellt und dann, wenn es zufällig matcht, dann klappt
es. Nein. Also bei Limit-Orders ja, bei Market-Orders nicht. Also wenn bei Limit-Orders das hier andersrum ist. Was?
Wieso gibt es denn überhaupt zwei Seiten?
Naja, dass du hier immer irgendwie auf der einen Seite kaufen und auf der anderen verkaufen kannst. Also,
ja, aber ihr müsst ja letztendlich von eurem Kauf und der es verkauft.
Ja, genau. Also die Idee ist eben...
Also habe ich zwei Möglichkeiten, was zu kaufen. Entweder ich stelle es beim Kaufer ein,
ja,
oder ich gucke, was irgendjemand anderes verkauft und sage, ja, du.
Ja, genau. Und das ist der Unterschied zwischen dem Market Order und dem Limit Order. Also der Market Order heißt, es wird sofort ausgeführt. Und der Limit Order, das heißt, ja, es kann vielleicht ein bisschen länger dauern, aber es wird genau zu diesem Preis ausgeführt.
Den Limit Order kannst du dann auch machen, wenn es noch keiner gibt, der das verkauft. Verstehe ich das richtig?
Den Limit Order kannst du auch machen, wenn es keinen gibt, der das verkauft, genau. Also der Limit Order, der gibt dem Markt praktisch Liquidität, dadurch, dass der eben hier irgend so eine Zeile dahin schreibt. Und der Market Order, der nimmt dem Markt Liquidität, dadurch, dass er hier eben so eine Zeile so wegstreicht und dann für sich nimmt. Also ich will jetzt zum Beispiel was kaufen. Dann kann ich jetzt einmal sagen, ja, ich will das jetzt sofort haben, weil ich bin ungeduldig. Und dann müsste ich das eben hier für diese 102 kaufen. Oder ich sage, ja, das ist eigentlich nicht so eilig. Dann kann ich das eben hier irgendwo hinschreiben, hier als neue Zeile. Und dann kann es halt sein, dass es irgendwie später erfüllt wird oder gar nicht. Aber dafür wird es dann genau zu diesem Preis ausgeführt. Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere, wo ich jetzt so ein paar Beispiele mache. Zum Beispiel gibt es ein IOC. Das heißt Immediate or Cancel. Das heißt, der wird unmittelbar zum angegebenen Preis ausgeführt oder vielleicht auch nur zum Teil. Also ich sage jetzt, ja, ich will jetzt irgendwie 30 Stück kaufen, sofort. Dann kauft er hier. Nee, genau, und ich gebe ihm noch einen Preis mit. Und ich sage dann, ja, für 102, 30 Stück sofort. Dann kauft er von diesem hier 30 Stück. Oder ich sage jetzt, ja, ich will jetzt 200 Stück kaufen, sofort. Dann kauft er hier 100 und die restlichen 100, die ich eigentlich noch kaufen will, die werden einfach gestrichen und verfallen. Und das ist der Unterschied zum Market Order, wo wenn ich da jetzt hier sagen würde, ja, ich will 200 Stück kaufen, dann würde der 100 für 102 kaufen und 100 für 104. Also dieser Immediate or Cancel, dem kann man praktisch einen Preis mitgeben und dann wird der zu diesem Preis ausgeführt, aber vielleicht auch nur der Teil, der ausgeführt werden kann.
Weil ich einen Preis festgesetzt habe.
Genau, ja. Und dann gibt es noch ein Fill or Kill. Das ist so was Ähnliches, nur der muss ganz ausgeführt werden. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, ja, ich will 200 kaufen zum Preis 102, dann sagt er, ja, aber es gibt nur 100, deswegen werfe ich den ganzen Order weg. Also dieser Immediate or Cancel, der wird eben den Teilorder ausführen, diese 100, und wird danach die restlichen 100 wegwerfen und der Fill or Kill, der wird eben sagen, nee, das passt nicht, gar nicht. Und es kommt dann eben auch nicht in dieses Orderbook rein. Also insbesondere, wenn es nicht klappt, dann sieht niemand von diesen anderen Teilnehmern, dass ich jetzt da irgendwie versucht habe, was zu kaufen oder verkaufen, es hat nicht funktioniert. Ja, was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel Stop Order. Das sind eben Order, die werden erst ausgeführt, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. Das erkläre ich am besten mit einem Beispiel. Also ich habe hier irgendwie die Zeit und hier habe ich irgendwie diesen Preis.
Welchen Preis?
Von irgendwas, was ich gekauft habe. Also in Euro oder sowas.
Ja, ja schon. Das sind ja viele Preise.
Ja, ich nehme jetzt da den Mittelwert zum Beispiel. Also ich habe hier die hier und davon nehme ich einfach den Mittelpunkt. Zum Beispiel. Also genau, der Mittelwert zwischen dem besten Buy und dem besten Sell. Und der sieht dann irgendwie so aus vielleicht. Und hier, da denke ich, der muss öffentlich sein,
oder?
Der muss öffentlich, na, nee, ich glaube, der muss auch nicht öffentlich sein. Aber meistens gibt es mindestens eine Börse, die das gleiche handelt, wo das öffentlich ist. Und hier sage ich jetzt, ja, ich will das jetzt kaufen. Und gleichzeitig mache ich jetzt noch einen Stop-Loss in dieser Höhe. Und dann passiert Folgendes, naja, wenn der hier jetzt runter geht, hier, dann verkauft er das alles. Also insbesondere ist das praktisch so eine Versicherung gegen Verlust. Also wenn der Kurs weiterfällt als dieses Level, verkauft es sofort, damit ich praktisch nicht so viel Verlust mache. Und das Verkaufen, das ist dann ein Marktorder übrigens. Es gibt auch noch einen Stop-Limit-Order, der macht eben hier dann einen Limit-Order. Aber da ist das Problem, dass der vielleicht nicht ganz ausgeführt wird. Ja?
Was passiert denn, wenn keiner es mehr kaufen will, weil alle irgendwie so einen Stop-Order gemacht haben?
Wenn keiner es mehr kaufen will, naja, dann rast dieser Kurs eben immer weiter runter, weil insbesondere der Stop-Order senkt ja den Preis noch weiter.
Aber da kommt er ja nicht weiter, oder?
Ja, genau. Hier wird der Order nicht unbedingt ausgeführt. Aber meistens, wenn genug Liquidität eben da ist, dann wird er eben doch ausgeführt, außer auf so ganz, ganz seltsamen Märkten.
Bitcoin.
Ja, bei Bitcoin, da ist das auch so, dass die nicht viel Liquidität haben. Aber die haben vor allem auch das Problem, dass wenn du da auf einer Börse versuchst zu handeln, dann kriegen die meistens so ein DDoS ab, wenn du gerade irgendwas machen willst.
So schlimm ist es noch nicht. Ja. Ich habe ein Live-Experiment mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
Ja, das hier ist ein Sell-Stop-Order übrigens. Das geht auch noch andersrum, dann ist ein Buy-Stop-Order, dass wenn der über einem bestimmten Wert ist, dass er das dann fährt. Nee, Moment, wenn er... Doch, ich glaube, wenn er über einem bestimmten Wert ist, dass er das dann verkauft, dass ich praktisch den Gewinn mir festnehme dann. Nee, Moment, eigentlich müsste es doch sein, dass wenn er über einem Kurs ist, dass er das dann kauft, genau. Und das gibt es halt in allen Möglichkeiten und die heißen auch jeweils dann anders, aber hier mal so exemplarisch. Ja, dann gibt es noch so optionale Felder mit irgendwelchen Routing-Informationen. Und dass ich irgendwie sagen kann, ja, wenn die Börse das nicht hat, dann raute das weiter an die. Oder meistens sagt man es andersrum, dass man sagt, wenn die Börse das nicht hat, dann raute das nicht weiter. Weil vielleicht habe ich irgendwie an einer anderen Börse einen Computer oder ich habe irgendwie so ein superschnelles Mikrowellennetz und dann bin ich eben selber viel schneller, als wenn die das über die kaputte Börseninfrastruktur rauten. Und es gibt auch implizierte Order. Da kann ich mir zum Beispiel direkt die Differenz zwischen zwei oder drei verschiedenen Sachen kaufen. Warum würde ich sowas überhaupt machen wollen? Da habe ich mir gestern noch ein Beispiel überlegt. Kleiner Exkurs in die Welt von Derivaten, insbesondere Optionen. Und ich habe hier europäische Optionen, es gibt auch noch so verschiedene andere. Ich habe irgendwie eine Call-Option, C. Na, was macht die? Die verbrieft das Recht, aber nicht die Pflicht, zum Fälligkeitsdatum T größer 0, irgend so ein SZS, zum Preis K größer 0 zu kaufen. So, und es gibt noch so was Ähnliches. Das heißt dann Put-Option. Und ich würde das P nennen, zu verkaufen dann. Ja, wie sieht das aus? Ich habe jetzt irgendwie Deutsche Bank Aktien. Hier mein Standardbeispiel inzwischen. Und ich denke jetzt irgendwie, ja, es könnte sein, dass die total viel fallen. Insbesondere fallen die unter das K. Und dann kaufe ich mir das einfach. Und wenn es eben dann weiter fällt als das K zum Zeitpunkt T, dann kann ich das da eben verkaufen, kann sagen, ja, okay, dann ist es ja zwar weiter gefallen als K, aber ich habe hier das Recht, die trotzdem zum Preis K zu verkaufen. Also sowas wie eine Versicherung gegen Kursabstürze. So, wie sieht denn das jetzt aus zum Zeitpunkt T, also dem Fälligkeitsdatum? Da habe ich hier jetzt irgendwie den Preis von ST, also das ist ja so eine Zufallsvariable. Und hier oben habe ich jetzt ja meinen Gewinn. Und hier irgendwo ist K. So, folgendes. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Einerseits, wenn dieses ST größer ist als das K. Naja, dann werde ich es ja nicht verkaufen. Also sonst würde ich es ja zum K verkaufen, aber es ist ja S von T wert. Und wir haben gesagt, ST ist größer als K. Das heißt, ich könnte es teurer verkaufen, wenn ich es normal verkaufe, ohne von dieser Option eben Gebrauch zu machen. Das heißt, das wäre in dem Fall irgendwie null wert. Und wenn jetzt es weniger wert ist als K, dann kann ich das zum Preis K verkaufen. Insbesondere kann ich mir das zum Preis ST kaufen und zum Preis K verkaufen, weil vielleicht besitze ich das ja noch gar nicht. Also habe ich hier dann ST minus K. Also ich sage, K ist mehr wert als ST, das heißt, ich kaufe es billig, ST, und verkaufe es dann zum Preis K. Gibt es dazu Fragen? Ihr schaut so verunsichert. Ja?
K ist größer als ST.
Ja. Hier ist K größer. Nee, Moment.
Teil T0 ist es größer, oder nicht?
Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Hier habe ich aufgeschrieben, ST ist größer als K, weil ich bringe das selber nämlich auch immer durcheinander. So. Wenn ST größer ist als K, dann will ich das hier nicht kaufen.
Nicht verkaufen.
Nicht verkaufen.
Kaufen und verkaufen zueinander, kann das
sein? Moment. Ah, ja, ja. Das heißt, ich will hier stehen haben, also nochmal, angenommen das K ist größer als das S, dann kaufe ich es zum Preis K und verkaufe es dann wieder für S.
Nee, kaufen tust du es ja gar nicht. Du hast es ja schon.
Nee, ich habe es ja nicht. Ich muss ja die Differenz von den beiden machen. Das ist jetzt ja nur der Preis von der Option, nicht der Preis von der Option zusammen mit diesem ST. Der Preis K, das ist einfach so ein Parameter, der feststeht in dieser Option, wenn du die kaufst.
Ja, okay.
Also mal ein konkretes Beispiel, Zeitpunkt irgendwie T, es ist dann halt 30 Euro, 40 Euro und ich habe halt die Option für so und so.
Nee, T ist ja der Zeitpunkt, also ja. T ist irgendwie, was weiß ich,
nimm mal richtig
September 2015 genau. Oder sowas. Ja, mit richtigen Zahlen, also das ist einfach eben hier, dass das S dann irgendwie Deutsche Bank heißt, der Preis ist irgendwie 100 Euro oder sowas und T ist dann September.
Der aktuelle Preis oder der Preis K?
Der aktuelle Preis, der steckt hier ja gar nicht drin.
Ja, natürlich.
Das ist ja nur der Preis im September dann.
Ja, aber für das Beispiel brauchen wir einen.
Nee, für das Beispiel bräuchten wir keinen aktuellen Preis, sondern nur einen Preis im September.
Okay.
Und Preis von dem K dann im September.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, okay.
Die sind noch gar nicht produziert, aber der Hersteller, der verkauft mir eine Option auf die Äpfel, die es in dem Haus gibt.
Genau, weil ich praktisch versichern will, falls seine Ernte schlecht wird.
Genau.
Genau.
Die kannst du von mir garantiert zu einem bestimmten Preis kriegen, wann sie will.
Zu einem bestimmten Preis verkaufen, wenn du willst. Oder kaufen. Weil wenn du dich ja versichern willst gegen die schlechte Ernte, willst du ja verkaufen.
Ja, Kaufoption.
Okay, ja, also kaufen. Du willst billige Äpfel kaufen.
Genau.
Das
kann man sich vorstellen. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel haben die wohl im Haus wert. Ich habe eine langfristige Wettervorhersage irgendwo eingekauft, weil, da wird ganz schlechtes Wetter, gibt gar nicht keine Äpfel, also kann ich die kaufen für den Preis, wo der dumme Bauer mir angibt.
Genau. Ja, Deutsche Bank, Äpfel. naja, ich habe das hier jetzt noch als Bild. Und das sieht dann so aus. Also ich habe hier einen Gewinn, jetzt abhängig von dieser Zufallsvariable, weil die kenne ich ja noch gar nicht. Das ist jetzt einfach das hier aufgegraft, so als Bild. Und eine Put-Option.
Ja, bei dem Gewinn muss ich aber nur subtrahieren, den Preis von der Option.
Genau, den Preis von der Option, den muss ich noch subtrahieren. Also das ist alles so ein bisschen weiter unten. Das Problem ist, den Preis von der Option, den sage ich euch nicht, weil der ist total schwierig auszurechnen.
Der hängt halt davon ab, wie der Verkäufer von der Option erwartet, wie sich der Preis verhält.
Ja, genau. Also wenn du das wirklich ausrechnen willst, und ich habe da mal so einen großen Artikel drüber gelesen, das funktioniert so, dass du praktisch ein Arbitrage-Argument machst zwischen dieser Option und diesem SZS. Und dann kommst du auf so eine stochastische Differentialgleichung, die du dann eben lösen musst für diese Rahmenbedingung. Und insbesondere, das hier ist jetzt eine europäische Call-Option, es gibt auch noch welche, wo hier dieser Zeitpunkt nicht fest ist, sondern wo du irgendeinen Zeitpunkt nehmen kannst, das wäre eine amerikanische, oder wo es mehrere verschiedene Zeitpunkte gibt. Und da wird es eben total schwierig, weil man eben diese komische Differentialgleichung da lösen muss, um diesen Preis von der Option eben rauszubekommen. Aber so eine Option, die kostet natürlich Geld, das stimmt, ja. So, Put-Optionen waren gelb. Für Put-Optionen sieht das Ganze so aus. Also, andersrum einmal. So, wie bin ich eigentlich draufgekommen? Naja, durch diese implizierten Order davon. Also zum Beispiel habe ich jetzt so eine ganz seltsame Strategie. Die nennt sich Bull Call Spread. Und das funktioniert eben so, dass ich sowas hier haben will. Also hier ist mein S von T. Und hier oben ist eben wieder mein Gewinn irgendwie. Und ich denke halt, ja, der Kurs, der wird steigen. Aber ich weiß nicht genau, wie sehr der hier steigen wird. Also versuche ich das irgendwie so hinzubauen. Und das kann man tatsächlich machen. Jetzt brauche ich noch mehr Farben. Und zwar nimmt man da dieses hier, was eine Call-Option war, und man nimmt zeitversetzt, verkauft man eine Put-Option. Ja, mache ich vielleicht in einer anderen Farbe. Und der braucht dann diese Laufzeit hier. Das wäre jetzt minus irgend so eine Put-Option. Und das hier ist eben eine Zeit KP und das hier ist so eine andere. Und wenn ihr jetzt dieses blaue und dieses rote hier summiert, dann kommt eben dieses weiße hier raus. Also die versuchen sich insbesondere dem Markt anzupassen. Wenn es irgendwie ein besonders schlechter Tag ist oder ein besonders guter Tag, dann kaufen die weniger oder mehr. Ja, Impact-Driven, da habe ich euch zwei mitgebracht. Einmal diesen TWAP, das heißt Time-Weighted Average Price. Also der Preis, der wird einfach mit der Zeit gewichtet. Und die Idee ist, was ist denn so jetzt der echte Preis? Naja, das ist einfach der Mittelwert über alle Preise, durch den irgendwie, also zu denen irgendwas gehandelt wurde. Und ich nehme dann eben meinen Order und spalte den auf in so kleine Teilorder, die irgendwie alle gleich groß sind. Und das ist jetzt immer so die Größe von einem Order und irgendwie jede halbe Stunde mache ich eben einen so einen Order. Und dadurch ist eben insgesamt dieser Impact auf diesen Markt nicht so groß, wie wenn ich das alles auf einmal machen würde. Weil wenn ich es auf einmal machen würde, dann wird eben dieses Problem da passieren, dass nicht genug Liquidität da ist. Naja, das Problem hieran ist, ich kann das jetzt zum Beispiel auch so machen, dass ich irgendwie die hier weglasse und dafür mache ich die hier so ein bisschen länger. Oder ich mache die alle halb, also nochmal halb so lang und mache das hier ganz länger. Und das ist allgemein dieses Problem von den Impact-Driven-Algorithmen, dass man eben kein Zeitfenster hat. Und je länger man das ausdehnt, desto weniger Impact hat es eben auf dem Markt, was man eigentlich macht. Also in Wirklichkeit sollte man eben unendlich lang handeln und dann immer so ganz, ganz winzig kleine Order auf dem Markt machen. Und naja, das funktioniert halt nicht. Wie sieht es hier mit der Ausführung aus? Also hier habe ich irgendwie 100% von dem ganzen Order. Und hier habe ich jetzt irgendwie die Zeit, wo es fertig ist. Und dann ist es eben so, dass der linear ausgeführt wird. Und da kann man natürlich jetzt auch so ein bisschen rumdrehen. Und das sind so ganz leichte Variationen von diesem TWAP, dass man zum Beispiel hier so aggressiv handelt. Also dass man eben ganz am Anfang größere Order macht und die dann eben immer kleiner macht. Oder eben auch andersrum, dass man eher gegen Abend dann handelt. Ja. Das ist dieser TWAP. Danach gibt es noch diesen VWAP. Das ist der Volume Weighted Average Price. Also da ist auch wieder die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der faire Preis von irgendwas, von Äpfeln oder sowas? Und es kann jetzt ja nicht sein, dass wenn jetzt da irgendjemand gekommen ist und einen Apfel gekauft hat, der total teuer war, dass der in diesen Durchschnitt gleich viel einfließen soll, wie jetzt jemand, der 100 Äpfel gekauft hat, die besonders billig waren. Also da wird der Preis nochmal mit dem Volumen dann gewichtet. Insbesondere ist dieser VWAP eben diese Formel, Summe I, VI, PI durch Summe I, VI. Naja, und die VI, das ist jeweils das Volumen und PI ist der Preis. Und I ist eben der jeweilige Order. Also ich nehme eben alle und teile die dann durch das Volumen, sodass wenn ich jetzt eben einen habe, der ja, wo nur wenig Volumen hat, dass der eben weniger zu diesem Durchschnitt zählt als einen mit viel Volumen. Ja, wie sieht denn das aus? Wie funktioniert sowas überhaupt? Woher weiß ich überhaupt das Volumen von einem Markt? Das funktioniert so, ich schaue mir einfach ein historisches Profil an. Und dieses historische Volumen, das sieht dann vielleicht, ja, sag mal, hier am Morgen war es ein bisschen mehr, hier war irgendwie Mittagspause und hier ist wieder mehr geworden und hier am Abend ist wieder weniger geworden. Und das ist das historische Profil. Und so werde ich jetzt einfach anteilsmäßig meine Order setzen. Also hier mache ich irgendwie so kleine Order und hier mache ich dann so größere und hier mache ich wieder kleinere und hier mache ich wieder größere. Ja, und das funktioniert auch und das kann man machen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil hier abends kann es eben sein, dass dieses historische Volumen insgesamt größer war als das heutige und dass man deswegen hier gar nicht mehr richtig fertig wird. Oder auch andersrum, dass man schon viel zu früh fertig ist. Und so eine Erweiterung davon wäre eben, dass man zum Beispiel sich das aktuelle Volumen anschaut und dann immer sagt, ja, wir wollen jetzt mit so und so viel Prozent an diesem Volumen teilhaben. Ja, aber allgemein, das ist eben auch impact-driven. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das alles nur halb so groß und mache es über 2 Tage, dann ist das ja eigentlich, man denkt, es wäre besser, weil es klein ist, aber es ist eben nicht besser, weil sich der Preis schon weit fortentwickelt hat zu diesem Preis, zu dem er eigentlich die Kauf- oder Verkaufsentscheidung getroffen hat. Und das ist jetzt eben auch die Idee von diesen Cost-Driven-Algorithmen, weil da soll die Differenz zwischen dem Preis, wo man die Investitionsentscheidung getroffen hat, und eben diesem Ausführungspreis, der soll eben möglichst gering sein. Und da rechnet man eben wirklich alles rein, das ist auch zum Teil relativ kompliziert. Und ja, da überlegt man sich auch, wie viel kostet so ein Broker. Wenn ich jetzt ja hier ganz viele Orders mache, dann ist es ja vielleicht pro Order kostet es mich irgendwas, irgendeine Pauschale, das heißt, da will ich weniger. Oder es kann auch sein, dass der Preis sich jetzt weit weg bewegt, das heißt, ich will das möglichst frühzeitig machen. Und dann habe ich eben noch dieses Problem mit diesem Orderbook da oben, dass sich das zu weit einschneidet. Ja, deswegen habe ich euch da kein Beispiel. Aber, ja, passt das noch hier hin? Ja, ich glaube, ich wische lieber mal, das passt sonst nicht mehr. Was? Nee, heute nicht. Warum sollte man den Marktpreis beeinflussen wollen? Ja, das Problem ist halt, dass wenn du eben das viel beeinflusst, dass du dadurch eben insgesamt teurer wirst, als wenn du es weniger beeinflusst. Also ich denke, strikt beweisen wird schwierig. Ja, genau. Also wenn du viel verkaufst, du kaufst jetzt ja zum Beispiel 500 Stück, dann kaufst du das ja oben ja alles da leer. Also es sind nicht nur diese, was du zum Preis von 102 kaufst, sondern eben auch zu 104. Und wenn du jetzt halt erst irgendwie 10 kaufst und in einer halben Stunde vielleicht nochmal 10, dann wird es vermutlich im Allgemeinen irgendwie günstiger sein, wie wenn du alles auf einen Schlag kaufst. Ja, das sind halt noch so psychologische Einflüsse, die kann man nicht hier so richtig modellieren.
Eigentlich musst du dazu Analyst
sein. Ja, das Problem an diesen Analysten ist, dass die oft von dieser... Es gibt da so verschiedene Hypothesen, die du hast. Zum Beispiel, dass sich so ein Kurs eigentlich verhält wie eine Brownsche Bewegung. Und das ist nicht so klar, ob das wirklich so ist. Weil ich zum Beispiel glaube, dass es eher nicht so ist. Weil eben auch irgendwie psychologische Einflüsse da sind. Und ja, diese Analysten, die haben schon Ahnung, aber das ist so eine ganz eigene Sichtweise darauf.
Nee, ich meinte, um Einfluss zu haben.
Ach so, um Einfluss zu haben. Ja, vor allem braucht man viel Geld dazu.
Ja. Dann kündigt man an als Analyst, das ist eine ganz tolle Aktie, die müsst ihr alle kaufen. Dann kaufen sie alle, die Preise steigen, dann kannst du verkaufen.
Kann man machen, ja.
Ich glaube, das große Problem ist doch bei jedem Modell, das man aufstellt, dass es dann für die Leute am lukrativsten ist, sich gegen dieses Modell zu verhalten, weil sie dann einen Gewinn daraus ziehen können, wenn alle nach dem Modell gehen, oder?
Es ist ja nicht so, dass du wirklich versuchst, gegen das Modell irgendwas zu machen, sondern eher abseits von diesem Modell, was da noch nicht drin ist.
Ja.
Also früher war das eben so, bis in die, ich sag mal, bis 2000 oder so, da hat man eben wirklich bei diesen Optionen diese Differentialgleichung gelöst und hat es eben alles versucht, sehr analytisch zu machen. Und dann sind halt irgendwelche gekommen mit ihren Mikrowellennetzwerken oder sowas und das hat eigentlich niemand erwartet, weil so Mikrowellennetzwerke, die brauchen zum Beispiel Sichtkontakt. Und deswegen verwendet das auch niemand wirklich, weil, naja, wenn es halt irgendwie regnet oder so, dann ist da nichts mehr mit Kommunikation. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, ja, ich habe hier so ein Programm geschrieben, das schaut sich irgendwie die Trending Topics bei Twitter an und handelt jetzt aufgrund von dem. Und das ist ja was, das ist erstmal außerhalb von diesem ursprünglichen Modell und damit machen die dann eben Gewinn. Ja, du wolltest noch was sagen?
Nee, ich wollte nicht
sagen. Nee? Okay. Ich habe hier noch ein Beispiel für einen Opportunistik-Algorithmus. Und zwar, ja, die versuchen eben die Marktsituation noch so adaptiv zu nutzen. Ganz am Anfang habe ich mal erzählt, ja, Statistik, Arbitrage, erkläre ich euch später. Jetzt erzähle ich das euch. Also insbesondere erzähle ich euch erstmal Pairs Trading. Und naja, das ist jetzt nicht mehr so eine reine Handelsstrategie, dass ich irgendwie so eine Entscheidung getroffen habe und ich will das jetzt nur noch irgendwie ausführen, sondern das ist eben schon sehr verwoben mit dieser Investitionsentscheidung. Also mein Beispiel ist, ich habe zwei Sachen, zwei Firmen, die verkaufen eigentlich dasselbe, nur so ein bisschen anders. Also das klassische Beispiel ist irgendwie Pepsi und Cola, weil die kaufen beide so klebriges Zeugs da und ist so braun und Pepsi verkauft, ich glaube auch Cola, Pepsi verkauft auch sowas ähnliches und man denkt halt, dass wenn jetzt irgendwie viele Leute kaufen, ja, oder Afri und Premium, also eben Leute, die das gleiche verkaufen und wenn es einem gut geht, dann erwartet man, dass es dem anderen wahrscheinlich auch gut geht, also sie sind irgendwie korreliert. Insbesondere braucht man, dass es kointegriert ist, statt dafür, dass es funktioniert. Ja, was heißt denn kointegriert? Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr irgendwie so betrunken seid und ihr habt noch so einen Hund und dann geht der Hund irgendwie nach da und ihr torkelt nach hier oder dann geht er nach da. Aber er geht halt nie weiter von euch weg als die Leine. Also die beiden Kurse zwischen Pepsi und Cola oder irgendwas anderem, die sollten nicht zu weit auseinandergehen oder auch zu weit bis auf einen linearen Faktor. Also zum Beispiel habe ich hier so irgendwie was und das geht hier hoch und da runter. Und dann habe ich hier irgendwie, also wenn das jetzt Pepsi ist, dann habe ich hier zum Beispiel Cola und ja, Cola, das ist auch so irgendwie, also auch so etwa. Okay, hier ist nicht ganz eine Funktion. Aber ich kann die Achse dann so schief nach unten zeigen und dann funktioniert es wieder. Oder was eben auch funktioniert ist, wenn das kointegriert ist, bis auf einen Faktor, also irgendwie, ich habe das hier, das ist zum Beispiel Cola, weil die ein bisschen größer sind und Pepsi ist dann eben so irgendwie. Und wenn ich die jetzt eben dann mit ja, nicht ganz zwei, aber fast zwei multipliziere, dann sieht es ja auch wieder so aus. Und dann schaue ich mir jetzt an, Cola minus Pepsi oder Cola geteilt durch Pepsi. Eben so irgendwas, also Cola geteilt durch Pepsi wäre dann hier und Cola minus Pepsi eher in diesem Modell hier unten. Und naja, die Idee ist eben, hier kreuzt es sich, hier kreuzt es sich, hier kreuzt es sich, hier, hier, hier und so weiter und so weiter. Das heißt, die Differenz davon ist immer null. Also insbesondere sieht es dann so irgendwie aus. Also es geht immer wieder durch die Null. Und hier ist irgendwie so eine Standardabweichung drin. Und dann nehmen wir mal irgendwie zwei Standardabweichungen. Sag mal, das hier sind zwei Standardabweichungen. Und das sind zwei Standardabweichungen in die andere Richtung. So, was passiert jetzt? Naja, ich bin hier irgendwie besonders weit draußen. Das heißt, dass ich hier denke, ja, die sind ja kointegriert, deswegen werden die ja wieder zurückgehen in diese Richtung. Und dann mache ich Folgendes. Ich kaufe Pepsi und verkaufe Cola oder andersrum, sodass ich insgesamt eigentlich gar kein Startkapital brauche, weil ich das genau so in diesen Relationen verkaufe, dass ich eben von beiden, eben dass es wieder genau aufgeht, also marktneutral sagt man da dann dazu. Und irgendwann geht es eben wieder hier hin und hier kann ich das dann das eine wieder zurückkaufen, was ich davor verkauft habe und das andere verkaufen, was ich davor gekauft habe. Und dann habe ich hier praktisch von beidem nichts mehr, aber ich habe die Differenz zwischen den beiden Gewinn gemacht. Also hier ist das jetzt vielleicht nicht so ganz anschaulich. Ich kann das euch hier dran, glaube ich, erzählen. Und zwar hier, Da seht ihr, ja, das Blaue, das ist weiter unten als das hier oben. Das heißt, das Obere wird nach unten gehen und das Untere wird nach oben gehen. Das heißt, ich verkaufe das Obere, weil es ja sinken wird, und ich kaufe das Untere, weil es ja steigen wird. Und irgendwann gehen, also wenn die jetzt eben beide gleich nach oben gehen, dann ist ja dadurch, dass die den Abstand nicht ändern, verändert sich auch bei mir auf meinem Konto nichts. Und hier, da kreuzen die sich dann wieder. Das heißt, dass ich diese Differenz zwischen Pepsi und Cola Gewinn gemacht habe. Ja, das ist Pairs Trading. Also da schaue ich mir eben zwei an, wie Pepsi und Cola. Und Statistical Arbitrage ist sowas Ähnliches, eigentlich ist genau das Gleiche. Nur ich schaue mir nicht zwei an, sondern ich schaue mir irgendwie alle an. Dann nehme ich mir auch wieder irgendwelche, die kaufen eigentlich, also ja doch, die verkaufen dann alle das Gleiche, irgendwie so auf dem Energiesektor, die verkaufen alle Strom, 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 Strom. Und dann mache ich darüber eben auch erstmal diesen Test, ob die überhaupt kointegriert sind. Und dann kriege ich da so eine Kointegrationsmatrix mit diesen verschiedenen Faktoren und sowas. Und dann mache ich eigentlich das hier nur zwischen ganz, ganz, ganz vielen. Und es funktioniert dann auch so und es kommt dann auch so das Gleiche, also was Ähnliches raus. Ja?
Nimmst du denn dann auch zum Beispiel irgendwelche Unterkategorien, die es dann auch gibt? Weil du hast ja zum Beispiel Energie gesagt, und wenn ich jetzt irgendwie Öl habe und Solar und keine Ahnung, kann ich dann quasi diese Subkategorien auch damit
herausfinden? Ja, also jetzt so, ob du Öl nimmst oder Solar, das ist natürlich jedem selber überlassen. Das ist so, dass es gibt praktisch nicht so eine Bilderbuchbeschreibung da davon, beziehungsweise die Bilderbuchbeschreibung ist eben Pepsi und Cola irgendwie. Alle Beispiele, wo ich gefunden habe, hatten eben genau das. Und das muss man eben selber erstmal testen. Und man denkt eben, ah, ich habe jetzt eine gute Idee, ich mache das hier mit diesen Firmen, weil ich denke, die sind besonders kointegriert. Also ich glaube, Apple und Starbucks war auch seltsamerweise kointegriert, weil das hat jemand getestet auf historischen Kursen, dann ist das eben so rausgekommen. Und ja, Hipsterkram. Also die Idee ist eben auch, man testet das an historischen Kursen und wenn es da funktioniert, dann wird es in Zukunft eben auch meistens funktionieren. Aber man muss eben aufpassen, wenn man irgendwie Parameter wählt, dass man nicht so Overfitting hat, dass man die eben so wählt, dass die eben ganz genau passen da in der Vergangenheit, weil dann passen die in der Zukunft natürlich nicht mehr.
Also ich kann das nicht in der Gegenrichtung machen, dass ich mir die Historie anschaue und dann versuche irgendwelche Korrelationen
Doch. Warum nicht?
Weil ich ja das Problem habe, dass die dann vielleicht irgendwann auseinandergehen.
Ja, das Problem ist natürlich, es kann sein, dass irgendwie Pepsi pleite geht und Cola nicht. Das heißt, dass an diesem Punkt hier wird es nicht mehr zurückgehen, sondern geht irgendwie hier so hoch. Das kann passieren, ja. Also in dem Modell hier kann das natürlich nicht passieren, weil ich sage ja, ich nehme ja an, die sind kointegriert, aber in Wirklichkeit, da kann das eben tatsächlich passieren. Und was kann ich dagegen machen? Naja, ich sage jetzt ja, hier sind irgendwie zwei Standardabweichungen. Und jetzt kann ich ja irgendwie ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass es hier höher geht als irgendwie fünf Standardabweichungen. Und dann kann man das eben irgendwie durchrechnen mal, dann muss so ganz komische Integrale machen. Und dann kommt halt irgendwie raus, ja, das passiert so einmal in 5 Jahren oder sowas. Und das ist dann diese Risikomanagement-Geschichte, dass man das eben ja, sich überlegen muss, ob man dann hier bei diesen 5 nicht vielleicht doch eher aussteigen will. Und dann macht man eben Verlust. Deswegen rechnen wir das hier durch und macht das nicht einfach so wie ich hier an der Tafel. Und ja. Ja, das war auch schon alles, was ich euch erzählen wollte. Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr was wissen?
Hast du das schon mal angewandt?
Das habe ich selber noch nicht angewandt, nein. Ich habe das mal simuliert auf historischen Kursen.
Also wenn du willst, wir können uns mal gerne an die Bitcoin-Sachen ransetzen. Ich habe da einen Marketplace, wo die API offen ist, also man könnte da...
Okay.
Ich habe 1 Euro drauf, 1 Euro. Also, wenn du das mal doch willst, dann Respekt.
Können wir nachher drüber reden. Ja. Ja?
Das hat sich jetzt so angehört, wenn da mathematisch jetzt nicht so abgefahren ist, dahinter steckt. Also das ist eher so viel, viel Kleinkram, wo man halt Detailarbeit reinstecken muss. Dass das
also mathematisch steckt da wirklich wenig dahinter. Es ist eben viel mit der Implementierung und dass man das eben sich mal anschaut, wie das jetzt genau funktioniert. Oder eben auch, dass man das, ja, also diese Investmentstrategie, die kannst du ja einfach simulieren. Ich meine, diese Geschichte hier, die kannst du simulieren, das ist gar kein Problem. Aber wenn du das jetzt eben ausführst, da oben, das da, und du willst jetzt da eben kaufen, dann weißt du im Voraus nicht, wie sehr dieser Einschnitt in dieses Orderbook ist. Also wenn ich jetzt da eben hier diese, wie schon gesagt, wenn ich da 200 kaufe, dann kaufe ich die zu diesem teureren Preis. Und das ist nicht ganz eine Zufallsvariable. Und das, ich weiß nicht, wie man das an einem Test von historischen Daten herausfindet. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass die Leute, die es tatsächlich machen, wenn die was kaufen, dann merken die sich halt diese ganzen Daten und versuchen die dann später eben irgendwie zu nutzen, um diesen Handel im Nachhinein nochmal zu analysieren. Also insbesondere jetzt auch diese Geschichte, soll ich jetzt lieber auf so einen Darkpool irgendwie was kaufen oder soll ich das an einer öffentlichen Börse kaufen oder soll ich erstmal alles auf den Darkpool setzen und dann, wenn es mir zu spät wird und der Kurs zu weit von dem Kurs abweicht, zu dem ich die Investmententscheidung getroffen habe, ob ich dann wieder mehr aus diesem Darkpool rausnehmen soll und auf die Börse selber bauen. Also da kann man schon einiges machen. Aber die tatsächliche Mathematik, die ist hier bei dieser Order-Ausführung nicht oder eher weniger, sondern eher bei der Entscheidung von diesen Investmentstrategien. Also zum Beispiel jetzt hier bei diesem Statistical Arbitrage. Ja, muss man auch erst drauf kommen.
Wie ist es eigentlich, das läuft ja alles irgendwie nur noch im Computer. Du kaufst ja nicht wirkliche Aktie und kriegst irgendwie ein Stück Papier und glaubst dann, das ist die Aktie, sondern...
Ja, das läuft alles über Computer.
Alles irgendwie nur virtuell. Wie kannst du eigentlich beweisen, dass du irgendwas gekauft hast?
Oh, also nochmal für die Kamera, die Frage war, wie kann man beweisen, dass man was gekauft hat? Das war so, also in diesem Buch, wo ich darüber gelesen habe, was so ganz dick war, da war tatsächlich eben diese einzelnen Phasen von dem, wenn ich jetzt was kaufe, wie das, war das eben beschrieben, wie das genau funktioniert. Und da ist eben eine Phase dieses, dass du versuchst, diesen Preis dann eben herauszufinden. Und dann gab es noch so eine Phase, die ist irgendwie Order Settlement oder sowas. Und die fand ich relativ langweilig und habe das dann übersprungen, aber da hätte das wahrscheinlich drin gestanden. Also ich weiß nicht genau, wie du beweisen kannst, dass du das gekauft hast, aber wahrscheinlich wird es da Logs bei der Börse geben, so geraten. Ja?
Du wirst gelistet als Käufer oder als Verkäufer. Du musst Bedingungen erfüllen, bevor du Verkäufer wirst oder bevor du Käufer wirst. Und genauso werden deine Waren gelistet. Du brauchst eine Warennummer. Unter der Nummer ist deine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Und wenn du die geordert hast, dann hast du die geordert. Wenn du die speziell geordert hast, hast du die speziell geordert. Und das wird festgehalten.
Also quasi wie so eine Lizenz, die man da dafür irgendwie braucht.
Also ich sage es mal andersrum. Wenn du jetzt 60.000 Schweinehälften im Herbst geordert hast und du hast Pech, dann kriegst du die vor die Tür gefahren. Mal ganz deutlich gesagt. Wenn du sie nicht vorher verkauft hast. Und wenn sie keine Sau mehr von dir kaufen will, fahren sie dir sofort die Türe. Das ist das Brutale dabei. Im Grunde genommen, ich habe mich vor 10 Jahren damit beschäftigt, kann ich nur das eine sagen, es ist eine Wette in die Zukunft. Alles ist eine Wette darauf, was in Zukunft passiert. Und das kannst du getrost vergessen. Weil der Markt kann sich ganz anders entwickeln, als alle es vorhergesagt haben.
Das ja.
Und das ist der ganze Punkt dabei. Es ist der ideale Platz, weil alle Käufer sind bekannt auf dem Marktplatz, alle Verkäufer sind bekannt auf dem Marktplatz. Alle Waren sind bekannt auf dem Marktplatz und die Preise dazu, sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Nur das Ganze kann sich drehen und dann ist das Schlimme dabei, deswegen kam auch der schwarze Freitag zustande, dass wenn irgendwo ein einziges Mal ein Loch drin ist, dann geht alles runter. Dann geht alles runter und weg. Dann hilft auch gar nichts mehr. Und die Hedgefonds haben einfach eine Hecke um ihre Ware herum gemacht, um sie so zu schützen. Und deswegen kommst du nicht ran, weil sie drauf sitzen. Geschlossene Fonds und solche Sachen. Daher dann auch eine Hedgefonds.
Nee, das wäre ja eigentlich schon viel früher. Ich meine, wenn ich Geld auf meinem Girokonto habe, dann ist das ja auch nur Bits und Bytes.
Eigentlich schon, ja.
Und das funktioniert eigentlich nur deswegen, weil es erfahrungsgemäß funktioniert, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich will es haben, dann zahlt es mir.
Das ist mit deinem Papiergeld aber auch so.
Ja.
Da kann es auch sein, dass du von heute auf morgen jemand dein Papier nicht mehr haben will.
Ja,
schon, im Extremfall.
Aber da habe ich tatsächlich ein Papier in der Hand. Jetzt, wenn ich sage, ja, wenn es bald, mir doch egal. Ja, du kriegst kein Papier dafür oder keine Münze.
Ja, aber das Papier ist doch egal, das ist dann nur ein paar Cent wert.
Klar. Da ist eine, im Grunde ist es da auch so, ja.
Früher, als das Ganze ans Gold gebunden war, hat man dem einen soliden Wert zugesprochen, aber nachdem man das von dem Gold gelöst hat, weil
die Geschichte. Aber auch bei Gold kann es dir passieren, dass das irgendwann niemand mehr haben will.
So ist es, ganz genau.
Der Lebensmittel ist das Einzige, was relativ sicher scheint, ist, dass du immer brauchen. Also, wenn du so, keine Ahnung, 100 Dosen eingemachtes da hast, ich glaube, du kriegst immer irgendwie wieder. So ist es selber.
Also ein Grund, warum ich frage, ist, ich habe im Keller mal Aktienfunde. Also aus Zeiten, als Aktien tatsächlich noch auf Papier an den Inhaber ausgegeben worden sind.
Ja, das gab es auch, weil das war vor meiner Zeit.
Also die Firma gibt es wohl nicht mehr, aber ich habe die Aktien noch.
Schade. Wäre lustig, wenn es die Firma noch gäbe.
Ja, dann vielen Dank.